Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Seit über 30 Jahren lebt Norbert Kuster nun schon mit Diabetes. Im Laufe der Jahre haben sich einige Folgeerkrankungen eingestellt. Unter anderem hatte er vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt. Er selbst erkannte die Symptome nicht und ging von einer Magenverstimmung aus. Doch der medizinische Notdienst verstand den Ernst der Lage und veranlasste die Einweisung ins Krankenhaus. Es folgten sofort einige Stents, 6 Wochen später eine Bypass-Operation und schließlich die Reha. Wie er heute mit den Folgen von Herzinfarkt und auch Bluthochdruck lebt, welche Erfahrungen er mit der Diabetes-Expertise in Kliniken gemacht hat und welche Rolle die Selbsthilfe für seine Therapie spielt, darüber spricht Norbert Kuster mit Professor Dr. Thomas Haag, Chefarzt an der Diabetesklinik Mergentheim, während er in Bocholt im Münsterland spazieren geht. Bleiben auch Sie aktiv und gehen Sie viel spazieren, zum Beispiel mit dieser Sonderfolge von Doc2Go im Ohr.
Hallo Norbert, hier ist der Thomas und ich freue mich, dass ich heute mit dir spazieren gehen darf. Ich bin gerade in den Kurpark von Bad Mergentheim eingetroffen und ich höre nebendran die Tauber plätschern. Wo bist du unterwegs?
Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir uns heute treffen. Ich bin im Langenbechpark unterwegs. Das ist bei uns ein Naherholungsgebiet in Bocholt, mitten in der Stadt.
Das ist ja super. Also bei uns ist viel los. Wir sind ja hier so eine Touristenregion und die fast alle Bundesländer haben Ferien. Und entsprechend ist der Kurpark auch voll. Und bei uns ist richtig heiß. Ich denke, bei euch ist auch schönes Wetter, oder?
Also wir haben auch gute 30 Grad, was ja auch langsam Zeit wird, weil wir noch keinen Sommer hatten und wir genießen es.
Dann starten wir doch einfach mal und reden ein bisschen über unser beider Lieblingsthema. Für dich vielleicht ganz besonders, weil du hast Diabetes, ich darf es behandeln. Du hast doch schon recht lange Diabetes, oder?
Ja, ich habe über 30 Jahre Diabetes, jetzt leider auch mit ein paar Folgeerkrankungen, komme aber trotz alledem damit ganz gut zurecht, weil ich mich dem eben auch stelle, was da passiert und bin trotzdem frohen Mutes, noch ein paar Jährchen zu haben.
Ich weiß schon von dir, weil wir uns ja schon öfter mal begegnet sind, dass du eine besondere Form des Diabetes hast. In der Medizin sagen wir dazu LADA-Diabetes. Das hat jetzt nichts mit der Automarke zu tun, sondern das ist Englisch für Late Autoimmune Diabetes of the Adult. Das heißt, ein Typ-1-Diabetes, der relativ spät auftritt, aber eben ein Typ-1-Diabetes ist. Hat man das damals gleich erkannt?
Nein, man hat leider erst vermutet, dass ich ein Typ-2-Diabetiker bin, weil ich ja auch Übergewicht habe und hat mich auch ein Jahr so behandelt und hat sich also gewundert, dass keine oralen Medikamente gewirkt haben. Ja, im Nachhinein kam man dann in der Klinik endlich mal auf die Idee, das genauer zu testen und hat dann eben festgestellt, dass ich einen LADA habe. Und siehe da, mit Insulin ging alles dann ratzfatz in die richtige Richtung.
Ja, also deswegen glaube ich auch als Diabetologe, der das ja auch schon relativ lange macht, dass es ganz, ganz wichtig ist, bei Menschen mit Diabetes nachzumessen, wie viel eigenes Insulin die noch produzieren. Und wenn das recht wenig ist, dann spricht eben vieles für einen Typ-1-Diabetes. Und wenn das noch sehr viel ist, aber nicht wirkt, dann eben für den Typ 2. So machen wir das hier in Bad Mergentheim und kommen dann eigentlich immer ganz, ganz schnell zur richtigen Diagnose. Ich glaube, wenn du am Anfang falsch behandelt wurdest, hast du dich auch nicht gut gefühlt, oder?
Ja, also ich war viel müde, hatte viel Durst, war auch gereizt und war froh, wo man dann nachher endlich festgestellt hatte, warum das so war. Und das war auch der Grund, dass ich entschieden habe, auf meine Krankenpflegeausbildung auszubauen und habe dann ja den Diabetesberater gemacht.
Ja, das ist super. Das heißt, Diabetes hat für dich eine ganz neue Dimension bekommen. Und vor 30 Jahren oder 20 Jahren, da war das ja schon was Besonderes, wenn man die Ausbildung zum Diabetesberater nach den Richtlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft gemacht hat. Große Ausbildung, viel Aufwand, aber hat dir Spaß gemacht und viel gegeben, oder?
Ja, sehr viel. Also damals war es ja noch so, dass ich habe die in Reine gemacht. Man hatte auch noch Wartezeiten und ich habe es nie bereut, weil ich habe mir einfach immer geschworen, dass ich Menschen die Zeit geben möchte, die ich selber nicht bekommen hat und auch die Aufklärung. Und so halte ich das auch noch heute, obwohl ich ja nicht mehr in der Praxis bin. Aber ich versuche, dort zu helfen, wo man gebraucht wird. Und den Leuten damit auch ein bisschen Sicherheit zu geben und auch das Gefühl, ernst genommen zu werden.
Was meinst denn du, Norbert? Ich habe bei mir in der Klinik ja ziemlich viele Mitarbeiter und von denen haben ein Teil der Mitarbeiter auch Diabetes. Manche sagen das, manche verschweigen das, müssen sie auch nicht sagen. Glaubst du, das ist gut, wenn man als Diabetesberater oder als Arzt auch selbst Diabetes hat? Ist das gut oder eher hinderlich?
Ich glaube, es hat wie alles im Leben zwei Seiten. Es ist gut, weil man sich besser in die Gefühle der Betroffenen reinsetzen kann. Es kann natürlich aber auch zum Nachteil werden, weil man öfter die Dinge von sich selber auf andere überträgt. Und das ist auch nicht immer gut, ne? Es ist ja nicht für alles das Entscheidende, so wie ich es gemacht habe, sondern jeder ist individuell und jeder braucht dann eben auch andere Behandlungsmethoden.
Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. So sehe ich es auch. Es kann vorteilhaft sein. Ich habe wirklich Kollegen, die machen das ganz toll. Und man hat auch dann als Patient oder wenn ich zuhöre, das Gefühl, die wissen, wovon sie reden, aus der eigenen Erfahrung raus. Und andere sind selber nicht gut drauf mit ihrem Diabetes und tun sich dann auch schwer, das umzusetzen. Ja, wie ist das eigentlich, wenn man schon so lange Diabetes hat wie du? Am Anfang hattest du da Angst vor Folgeschäden oder hast du gesagt, nee, kriege ich nicht?
Ja, ich hatte jetzt, ich sage jetzt mal Glück im Unglück, meine Frau hatte schon viel länger Typ 1 Diabetes als ich. Und ich habe ja gemerkt, dass sie damit eigentlich ganz gut leben kann. Von daher hatte ich nicht so unbedingte Panik. Natürlich machst du dir aber trotzdem Gedanken, was kommt alles, wie sollst du das jetzt verändern? Und da war ich also wirklich dankbar, dass ich mich halt viel mit den Dingen beschäftigt habe und auch bei anderen gesehen habe, nee, das läuft, die haben jahrzehntelang Diabetes, noch keine Folgeerkrankung. Bei dem einen oder anderen natürlich aber auch genau das Gegenteil festgestellt habe, dass es Folgeerkrankungen gab.
Ja, und auch bei dir war es dann irgendwann mal so, dass du, das weiß ich schon von Vorgesprächen, dass du auch mal einen Herzinfarkt bekommen hast. Und das war, was mich da besonders gewundert hat, du hast es mir schon mal erzählt, dass du den Herzinfarkt eigentlich gar nicht als solchen gemerkt hast, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also wir waren mittwochs, das werde ich nie vergessen, einkaufen, weil wir, donnerstags wäre bei uns in NRW Feiertag gewesen, hatten unsere Familie zum Grillen eingeladen und beim Einkaufen wurde mir schlecht, aber ich habe gedacht, hey, das ist das Magen, der verrückt spielt und habe zu meinem Kollegen, mit dem ich los war, gesagt, weißt du was, ich fahre nach Hause, ich muss mich mal ein bisschen ausruhen. Und wäre mein Lebtag nie auf einen Herzinfarkt gekommen, aber zu Hause ging dann alles ganz schnell, weil so stur wie ich war, wollte ich nur den niedergelassenen Dienst rufen. Der hat aber sofort richtig reagiert und hat den Notarzt geschickt und dann ist im Krankenhaus auch sofort Herzkatheter gemacht worden und dabei eben festgestellt worden, dass ich leider nicht mehr nur Stents brauche. Ich habe also 2 Stents erstmal gekriegt, aber dass die nicht reichten, dass ich Bypass haben muss.
Ja, viele Menschen haben ja Angst vor Herzinfarkt und vor allen Dingen vor einer Herzkatheteruntersuchung. Als Arzt versuche ich ihn dann immer, die Angst zu nehmen, weil die modernen Herzkatheteruntersuchungen sind nicht mehr so wie früher, wo einem da in der Leiste rumgebohrt wird und dann mit einem meterlangen Katheter rumgefuhrwerkt wird und man dann noch stundenlang mit einem Sandsack liegen muss. Herzkatheter ist heute easy, oder?
Ja, also da muss ich jedem sagen, da braucht er überhaupt keine Angst haben. Die Untersuchung selber ist völlig easy. Du merkst einmal ganz kurz, wenn das Kontrastmittel gespritzt wird, dass es heiß wird in deinem Körper. Das geht sofort wieder vorbei. Ansonsten merkst du nichts von dieser Untersuchung.
Ja, das ist ja schon mal eine gute Botschaft. Wie war es dann mit der Bypass-Operation? Das ist schon eine größere Sache, oder?
Ja, und da war ich auch nicht so ganz meine Frau nicht so ganz mit mir einverstanden. Ich bin jemand, der möchte gerne wissen, was passiert dann und habe mir dann auf dem Video erstmal auf YouTube angeguckt, wie sowas abgeht und was da gemacht wird. Das hat mir aber sehr, sehr gut geholfen, weil ich war nachher überhaupt nicht mehr nervös. Auch bei der Aufklärung, ich wusste, was auf mich zukommt, ich wusste, was die von mir wollten. Und das haben auch die Ärzte gemerkt, dass sie gesagt haben, oh, sie scheinen aber ganz gut damit umzugehen. Und ich war dann ja auch froh, wo es so weit war, weil es war 6 Wochen nach meinem Herzinfarkt. Und wenn du weißt, dass du operiert wirst, so geht's mir zumindest, dann möchtest du es so schnell wie möglich hinter dir haben.
Ja, das geht ja jedem so. Und wie lange warst du dann im Krankenhaus für die Bypass-Operation?
Also ich war 2,5 Wochen im Krankenhaus. Das lag daran, dass ich viel zu viel Wasser noch in den Lungen hatte und man mit allen Mitteln erstmal versuchen musste, das rauszukriegen. Das hat man dann aber geschafft. Dann war ich 4 Tage zu Hause und dann ging es nochmal in die Reha.
Und wie war das?
Die Reha an sich war eigentlich ganz gut, weil sie ja drauf aufgebaut habe. Man muss nach so einer Bypass-Operation ja vieles neu lernen. Man kann sich nicht mehr so bewegen in der ersten Zeit. Man ist ganz schnell müde und man darf auch nicht zu sehr über seine Grenzen gehen. Und da war ich schon dankbar, dass da Leute waren, die wirklich immer aufgepasst haben, wo wir begleitete Spaziergänge bekommen haben. Allerdings hatte ich leider auch einen folgenschweren Tag, weil ich eine Unterzuckung hatte, gebeten hatte, mir was zu bringen. Und die Schwester war wohl überlastet und meinte nur, das wäre ich selber schuld, weil ich nichts auf dem Zimmer habe. Kann man drüber streiten, aber ich fand es in dem Moment natürlich nicht so witzig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also du würdest jedem empfehlen, Reha-Behandlung ist eine gute und wichtige Sache. Wie sind denn sonst in der Reha-Behandlung mit deinem Diabetes umgegangen?
Ansonsten ist man da relativ gut mit umgegangen. Man hat regelmäßig kontrolliert. Man hat mich aber auch gefragt, wie ich damit klarkomme. Und da man gemerkt hat, dass ich sehr eigenständig bin, haben wir uns auch geeinigt, dass ich bei der Visite dann immer sage, ob was aufgefallen ist. Nein, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Es war in diesem Fall aber auch eine zertifizierte Klinik. Und das würde ich auch jedem empfehlen, da mal nachzugucken, ob diese Reha-Klinik auch für Diabetes mit zertifiziert ist.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Da gibt es ja auch auf der Homepage der Deutschen Diabetesgesellschaft Informationen oder die Deutsche Diabeteshilfe kann das sicherlich auch vermitteln. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und heute, welche Nachsorgeuntersuchungen machst du so?
Also ich bin sogar so weit, dass ich eine Ärztin gefunden habe, die sehr gut ist, die allerdings in Hamburg sitzt, was von uns ja 400 Kilometer weg ist, aber sie macht das so fabelhaft mit ihrem Team, dass ich mich da regelmäßig einmal checken lasse.
Ja, es ist natürlich super, wenn du es zweimal im Jahr machst, ist Hamburg da auch eine Reise wert, oder? Verbindest du wahrscheinlich mit ein paar schönen Tagen an der Elbe.
Ja, und das verbinden wir auch, wir verstehen uns auch privat ganz gut und ja, da macht sogar Spaß und vor allen Dingen dann zu erfahren, wenn sie sagt, das ist alles in Ordnung, besser geht nicht.
Ja, das kann ich verstehen. Wir haben ja auch hier in Bad Mergentheim doch ein paar Patienten, die über viele Kilometer zu uns kommen und sagen, dann habe ich an einem Tag aber auch alles erledigt, dann kann ich wieder beruhigt nach Hause fahren. Bei anderen Ärzten ist es vielleicht schwieriger. Seid ihr gut versorgt in Bocholt sonst mit Kardiologen?
Oh, überhaupt nicht. Wir haben für ein Einzugsgebiet von gut 100.000 Menschen genau 2 Kardiologen, die zurzeit ein Jahr Wartezeit haben, wo wir hier schon seit längerem kämpfen, dass es mehrfach Ärzte, nicht nur Kardiologen, wir brauchen Hautärzte, wir brauchen Augenärzte, wir brauchen ganz viele neue Fachärzte, aber auch selbst Diabetologen. Unsere Diabetologen sind so weit, dass sie bald in Rente gehen und es kommt nichts nach.
Ja, das ist überall so. Jetzt hast du ja selber auch viel für andere Menschen mit Diabetes getan. Also ich spiele da jetzt ein bisschen darauf an, über das Thema Selbsthilfe. Erzähl mir ein bisschen was, wie du zur Selbsthilfe kamst.
Das war eigentlich ganz witzig. Ich war auf einer Veranstaltung damals noch in Münster, in der Münsterlandhalle und mein Vorgänger Martin Hadder hat mich mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, wieder eine Gruppe in Bocholt aufzumachen, weil die gab es schon mal, musste dann leider eingestellt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, da können wir drüber reden. Seinerzeit war ich noch in der Praxis tätig. Wir haben uns dann 2-3 Mal getroffen und im September 2016 wurde dann diese Gruppe wieder eröffnet. Und das hatte er gleich genutzt, mich in die Arbeit des Landesverbandes einzuführen, was immer spannender und interessanter wurde. Und 2019 hat er mich dann gefragt, ob ich in Absprache mit dem Vorstand seine Nachfolge antreten würde und das habe ich sehr gerne gemacht und brenne da auch noch bis heute für, weil ich denke, wir können gemeinsam ganz, ganz viel auch in Verbindung mit euch als Kliniken, aber auch mit den niedergelassenen Diabetologen und anderen sehr viel für die Betroffenen erreichen.
Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, dass solche Organisationen wie deine sehr, sehr hilfreich sind. Trotzdem frage ich mich immer, warum sich so wenig Menschen mit Diabetes persönlich engagieren, sagen, ich komme zu eurer Gruppe dazu, ich werde Mitglied, ich unterstütze euch, ich verfolge, was ihr macht. Woran liegt das? Was meinst du, Norbert?
Also da gibt's mit Sicherheit auch wieder die verschiedensten Faktoren. Ein Faktor ist leider, den kann man nicht unterm Tisch kehren, dass ich mir wünschen würde, dass die einzelnen Verbände viel näher zusammenrücken und mehr machen. Wir sind auf dem Weg, aber der ist mir ehrlich gesagt zu langwierig. Aber das andere ist natürlich heute Dr. Google, ne? Ja, viele jüngere Menschen sagen uns, ach nee, das, was ich wissen will, google ich, ohne zu wissen, dass sie da größtenteils in eine Falle tappen, weil ja nicht alle Informationen auf Google stimmen. Da wird ja leider nicht aussortiert. Es gibt natürlich Plattformen, wo man sagen kann, okay, wenn die sich da informieren, dann stimmt das und dann passt das auch. Aber du weißt genauso gut wie ich, es gibt auch eine ganze Masse Plattformen, die einen Mist darin schreiben, der eher zum Negativen führt als zum Positiven.
Ja, das stimmt. Und ich erlebe das oft, wenn Eltern von Kindern, die frisch Diabetes bekommen haben, dann vor einem sitzen, haben dann dunkle Ringe unter den Augen, weil sie die ganze Nacht im Internet waren und geschaut haben, wie kann ich den Diabetes mal meinem Kind wieder wegbekommen, und landen dann auf dubiosen Seiten, die dann nicht weiterhelfen. Und deswegen glaube ich, ist es schon so, das Internet ist wichtig für Leute, die wissen, wo sie nach was suchen und dann das Gefundene auch richtig einordnen können, als wenn man blind sucht. Also ich sage nur als Beispiel, ich sollte gestern die Bremse am Fahrrad meines Sohns wechseln, die Bremsbeläge. Ich habe es nicht hinbekommen, weil ich den falschen Film gegoogelt habe. Und ja, so geht es natürlich noch auch in der Medizin, und da ist es viel gefährlicher.
Eben drum, hier kannst du eben noch sagen, komm, du wartest mal einen Tag, in der Medizin geht das nicht immer. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, eine Schwäche zuzugeben und zu sagen, ich kenne mich da nicht mit aus. Das ist für mich viel besser, als wenn ich falsch handle. Und das ist eben unsere Aufgabe als Selbsthilfe. Wir wollen einen Teil dazu beitragen, dass die Leute sicherer werden, dass sie aber auch wissen im Zweifelsfall, wo kann ich mich hinwenden? Wer kann mir diese Information geben, die ich jetzt gerade brauche? Ob das jetzt eine medizinische, eine rechtliche oder welche Frage auch immer ist. Aber das macht Selbsthilfe aus, und dass die Betroffenen sich untereinander eben austauschen können, dass man nicht nur Erfahrungen austauscht, sondern dass man aber auch sieht, hey, dem ging zwar eine Zeit lang nicht gut mit dem Diabetes, der hat es aber in den Griff bekommen, durch welche Sachen auch immer. Der Nächste braucht aber Hilfe, und zumindest bei mir in der Selbsthilfegruppe ist es so, die unterstützen sich inzwischen gegenseitig, die treffen sich auch mal auf einen Kaffee, und das macht mir wiederum richtig Spaß, da Energie reinzustecken.
Ja, das glaube ich. Falls du das Geschrei eben im Hintergrund gehört hast von Kindern, ich stehe hier am Tauberwehr und da fahren die mit Kajaks drüber und rutschen über das Wehr, und dann schreien die immer vor Freude. Also alles in Ordnung hier bei mir.
Also ich kann mir vorstellen, wo du bist, weil ich war in der Taubertalklinik zur Reha mal und kenne Merkentheim ganz gut.
Ja, genau. Dann weißt du ja, wo wir ungefähr sind. Ich habe eine ganz andere Frage. Wir erleben ja immer, dass wir die Vielzahl von Neuerkrankungen mit Typ-2-Diabetes nicht in den Griff bekommen. Jedes Jahr wird eine Stadt so groß wie Hannover neu gefüllt mit frisch entdeckten Diabetes-Patienten. Warum glaubst du, klappt das nicht mit der Prävention?
Ganz ehrlich, weil das fängt bei unseren Politikern an, die nicht bereit sind, eine gewisse Lobby mal zu zeigen, dass hier Einhalt geboten wird. Also nimm den Nutri-Score. Der Grundgedanke war gut, aber er ist nicht ausgegoren worden. Und so geht's mit vielen Sachen. Eltern, die versuchen, ihre Kinder gesund zu ernähren, scheitern dann in Kitas und Schulen an dem, was es in den Mensen gibt. Die Bewegung ist heute natürlich auch ganz anders. Viele Eltern arbeiten beide Elternteile, um den Kindern was zu leisten, geben denen dann ein bisschen Geld in die Hand. Was machen die Kinder? Gehen gerne zu McDonald's. Und vor allen Dingen, die spielen auch nicht mehr so früh draußen wie früher. Du wirst es auch noch kennen, wenn wir nach der Schule mit den Hausaufgaben fertig waren, wurde draußen gespielt, weil es gab nichts. Es gab weder Computer noch Handy und Fernsehprogramme gab es erst abends. Und das war gut. Das hat uns gut getan, nur das fehlt den Kindern heute. Und da muss man viel mehr an einigen Stellen mit Prävention anfangen. Das Problem ist nur, jeder redet davon, von der Politik oder auch von Kassen und so, keiner setzt es rigoros um.
Ja, da hast du natürlich recht, aber das sehe ich genauso. Wir sind früher Fahrradfahren gegangen, wenn wir nichts zu tun hatten. Und das war wirklich gut und auch ganz schön. Ich habe, was das Thema so Prävention anbelangt, immer so mein Problem mit den medikamentösen Ansätzen, die wir jetzt ja zwangsläufig haben. Stichwort Abnehmspritze, die natürlich gefragt und oft nicht zu liefern ist. Jeder möchte die haben. Viele haben auch die falsche Vorstellung, denken, wenn man das spritzt, dann schmilzt das Fett wie die Butter in der Sonne. Richtig ist natürlich, dass es einfach den Appetit nimmt und wenn man das Medikament absetzt, ist der Appetit auch wieder da, wenn man sein Leben nicht geändert hat. Glaubst du, dass die Abnehmspritze vielleicht mal preisgünstig bezahlbar wird und das Problem dann lösen kann?
Also das Problem lösen auf gar keinen Fall. Es ist natürlich gut, dass man weiter forscht und dass man solche Dinge erfindet, aber ist immer nur ein Teil der Therapie. Also wenn die Diagnose wäre oder das Schema, um sein Gewicht in den Griff zu kriegen, her damit. Aber du hast es gerade schon gesagt, es hat genug Nachwirkungen, genug Nebenwirkungen. Also von daher soll man mit solchen Sachen auch vorsichtig sein. Und es ist ja auch nicht für jeden etwas. Also den einen hilft's, den anderen nicht. Und wie du gerade auch schon richtig sagtest, ist die mal nicht lieferbar und das über eine Woche oder zwei, dann ist gleich der Bumerang da. Also klar, man dann kann dankbar sein, aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Vor allen Dingen nicht als Ersatz wie ich stelle jetzt meine Ernährung um, ich esse jetzt mal gesünder, regelmäßiger, was ja auch bei vielen nicht so ist. Ich glaube, das ist der bessere Weg.
Jetzt habe ich dich ganz schön ausgefragt, Norbert. Du darfst mir aber auch was fragen. Frag den Diabetologen, was du schon immer mal fragen wolltest.
Das nehme ich doch glatt für bare Münze. Ihr habt ja, wie du schon gerade sagtest, immer mehr mit Neumanifestationen zu tun, gerade im Typ-2-Bereich. Wie fangt ihr denn diese Leute auf? Und vor allen Dingen, wie behandelt ihr die, ohne dass ihr gleich auf Medikamente zurückgreift? Weil ich glaube, dass man gerade bei Typ 2 ja noch die Möglichkeit hat, die ein bisschen, ja, dazu zu bewegen, sich anders zu bewegen, anders zu ernähren.
Ja, also die meisten Menschen, die einen neuen Typ 2 Diabetes bekommen, die landen natürlich nicht in der Fachklinik, obwohl die wenigen, die das irgendwie dann doch geschafft haben, vielleicht aus anderen gesundheitlichen Gründen, die sind immer schwer beeindruckt, dass der Diabetes eben kein bisschen Zucker ist, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung, die auch viele gesundheitliche Probleme hervorrufen kann. So gesehen täte so ein Blick in eine Fachklinik ganz gut, aber das geht natürlich nicht bei so vielen Menschen, die davon betroffen sind. Die meisten landen ja erstmal beim Hausarzt und später vielleicht in der Schwerpunktpraxis. Und ich habe einige wenige Patienten, die ich selber behandeln darf. Ich habe keine Kassenzulassung, also deswegen kommen nicht so viele zu mir persönlich ambulant. Die meisten sind eben stationäre Patienten in unserem Krankenhaus. Aber die, mit denen ich dann spreche und denen ich ganz vernünftig erkläre, was Diabetes überhaupt ist und was es anrichten kann, aber dann auch, was man dagegen tun kann, die haben schon gute Erfolge. Das heißt aber, ich muss das sehr, sehr konkret machen. Ich kann nicht zum Patienten sagen, sie müssen weniger essen, sich mehr bewegen, dann wird es schon wieder, sondern ich muss ihm sehr konkret sagen, wie lebst du? Was könntest du ändern und wie geht das dann wirklich genau? Wenn du Kalorien zählst, muss ich ihm dann halt auch die Möglichkeit zeigen, wie das funktioniert, zum Beispiel mit einer App oder was auch immer. Und wenn ich sage, du musst mehr Bewegung haben, dann muss ich ihm erklären, was Bewegung ist und wie sich Bewegung von Sport unterscheidet, was also eine halbe Stunde Sport bedeutet, dass man den Puls messen muss, dass man es regelmäßig machen muss. Und dann funktioniert das ziemlich gut. Und am liebsten sind mir die Patienten, die ich nach einem halben Jahr dann nicht mehr zu Gesicht bekomme, weil der Diabetes weg ist. Leider ist es aber, das weißt du auch, oft so, dass sie dann nach 1 oder 2 Jahren wiederkommen und dann fangen wir wieder von vorne an. Aber immerhin, sie kommen wieder und das ist gut.
Ja, und jetzt würde mich auch mal deine persönliche Meinung, du sagtest ja gerade, du siehst nur einen Bruchteil der Patienten. Die meisten, und das sind leider so gute 90%, landen ja beim Hausarzt. Da habe ich eine geteilte Meinung. Also man soll nicht alle über einen Kamm scheren, will ich auch nicht. Es gibt Hausärzte, die sich wirklich gut mit dem Thema Diabetes beschäftigen, aber die meisten tun das doch erfahrungsgemäß nicht. Oder hast du da eine andere Erfahrung gemacht?
Ich bin der Meinung, dass die Disease-Management-Programme, die vor doch 15 Jahren, schätze ich mal, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, eingeführt wurden, da schon vieles verbessert haben. Weil zur Teilnahme mussten damals die Hausärzte sich schulen lassen, das haben sie auch getan. Es wurden dann vernünftige Vergütungskonzepte entwickelt, die ich auch gut finde, weil so eine Praxis kostet halt auch Geld vom Betrieb her. Und wenn ich Zeit investiere, die ich mir für die Patienten ja nehmen muss, muss das auch irgendwie bezahlt werden. Das hat vieles zum Guten gewendet. Aber für mich ist auch so ein Hausarzt nicht der Arzt für die leichten Fälle, sondern Hausärzte sind für mich wirklich Generalisten. Die müssen sich ja nicht nur mit Diabetes auskennen. Da kommen auch Patienten mit COPD oder Asthma oder Rheuma. Und wenn ich selber als Diabetes-Spezialist jetzt entscheiden müsste, wie behandle ich sachgerecht jetzt ein Rheuma, muss ich ehrlich sagen, ich wüsste es nicht. Und deswegen verdienen Hausärzte aus meiner Sicht schon riesen Respekt. Und was sie auch tun können, und das machen auch viele, wenn sie sehen, ich komme da nicht weiter, dann schicken sie sie weiter. So mache ich das auch mit meinen Patienten und dann ist es auch ganz gut so.
Ich wollte nur eben nochmal sagen, dass das nicht falsch rüberkommt. Ich wollte damit auch nicht die Hausärzte verurteilen, sondern das System, weil ich glaube, wir werden dem nicht mehr gerecht, wenn jetzt so viel neu manifestierte Typ-2-Diabetiker kommen, dann ist auch eine Hausarztpraxis überfordert, weil sie sowieso zumindest hier im ländlichen Bereich alle schon so voll sind, dass sie keine neuen Patienten mehr aufnehmen.
Ja, was ich aber sehr gut finde bei Hausarztpraxen ist, dass die Therapie des Diabetes, gerade des Typ-2-Diabetes, ja nicht nur die Einstellung des Zuckers ist, sondern viel wichtiger und mindestens genauso wichtig ist, dass der Blutdruck gut kontrolliert wird, dass man nach den anderen Risikofaktoren schaut, wie Blutfette. Denn nur so kann man dann auch zum Beispiel den unentdeckten Bluthochdruck rechtzeitig behandeln, damit es gar nicht erst zum Schlaganfall kommt. Und ich glaube, das machen die Hausärzte mittlerweile ganz gut. Und auch die Medikamente, die sie dafür haben, sind ziemlich gut geworden.
Das stimmt, sie sind wesentlich besser geworden, ja.
Das war wirklich ein schöner Spaziergang mit dir. Ich habe mich wahnsinnig gerne mit dir unterhalten. Man hat fast den Eindruck, wir kennen uns schon ewig. Vielen Dank, das war super und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag bei dir in Buchholz. Ich gehe jetzt zurück in meine Diabetesklinik, muss noch ein bisschen arbeiten und dann werde ich auch diesen schönen Sommertag genießen.
Ja, ich danke dir fürs Spazierengehen, war wirklich total interessant und wir sehen uns ja öfter und werden uns auch weiter austauschen.
So machen wir das. Mach's gut, Norbert.
Für diese Sonderfolge anlässlich der Diabetes-Sommertour 2024 bedanken wir uns bei unserem Sponsor AstraZeneca. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.